Radio Dreieckland. Tagesinfo.
Ihr hört das Infomagazin vom 24. November 1992.
November, internationaler Aktionstag, Nein zu Gewalt gegen Frauen und Lesben. No change without struggle, no one in power ain't giving up nothing. No change without struggle, no one in power ain't giving up nothing. Ausgerufen wurde dieser Tag 1981 in Bogota, Kolumbien, bei einem Treffen von Feministinnen. Anlass war die Verschleppung, Vergewaltigung und Ermordung von drei Frauen in der Dominikanischen Republik 1960 durch Militärs des damaligen Diktators Trujillo. Seither machen an diesem internationalen Protesttag Frauengruppen in Lateinamerika durch spektakuläre Aktionen auf auch alltägliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Auch der philippinische unabhängige Frauendachverband Gabriela griff die Idee auf und organisiert seit 1988 Protestaktionen gegen jegliche Form von Gewalt an Frauen sowie speziell gegen Sextourismus und Frauenhandel.
Auch hier in der BRD ist sexistische Gewalt gegen Frauen, Lesben und Mädchen alltäglich. Laut Statistik wird in der BRD alle 5 Minuten eine Frau vergewaltigt. Diese Zahl spricht für sich. No change without struggle,
no one in power ain't giving up nothing.
In Freiburg liegt der Schwerpunkt des 25. Novembers auf der besonderen Situation ausländischer Frauen, die von sexistischer sowie auch rassistischer Gewalt betroffen sind.
Mittwoch, 25. November.
Internationaler Aktionstag Nein zu Gewalt gegen Frauen und Lesben.
Treffpunkt für eine Kundgebung in Freiburg. 17 Uhr am Bertholdsbrunnen. Von dort aus geht's gemeinsam zum Regierungspräsidium in der Kaiser-Josef-Straße.
Geplant sind Redebeiträge zur Geschichte des 25. Novembers, zu frauenspezifischen Fluchtgründen und zu den Massenvergewaltigungen in Ex-Jugoslawien. Right.
25. November, 17 Uhr, Bertholdsbrunnen.
Und in dem Zusammenhang wird es am Mittwoch, den 25.11. um 18 Uhr hier im Programm von Radio Dreieckland auch eine einstündige Sendung geben. Willkommen etwas spät zum Dienstagesinfo vom 24. November 92. Redaktion Paul Schrader, Ludwig Wenz und Paula. Die Telefonnummer im Studio ist ganz langsam gesprochen die 31028. Die Themen heute:
Berlin, Mölln und Freiburg.
Antirassistische Aktivitäten sind mittlerweile alltäglich. In Freiburg wurde heute am helllichten Tage ein Mensch zusammengeschlagen. Mehr dazu und zu den Morden in Mölln am Anfang in einem Studiogespräch.
Freiburg.
Im zweiten Beitrag geht es um ein Projekt in Freiburg zum Thema Kinder von sogenannten Suchtkranken.
Frankfurt und Kurdistan.
Die Frankfurter Organisation Medico International startet eine Aktion innerhalb ihrer Kampagne zum Schutz kurdischer und anderer Journalisten und Journalistinnen. Wir wollen mit jemandem von Medico International nachher darüber telefonieren.
Madrid.
Vor einer Woche wurde in einem Vorort von Madrid eine junge Dominikanerin von Faschos ermordet, was einigen Wirbel in Spanien ausgelöst hat. Gerade vor dem Hintergrund der rassistischen Übergriffe in Deutschland, die in Spanien sehr wohl wahrgenommen werden. Von verschiedener Seite wird daher befürchtet, dass sich nun auch in Spanien in ein Land mit offener Ausländerinfeindlichkeit entwickeln könnte. Dazu ein Bericht, der uns am vergangenen Freitag von unserem Spanien-Korrespondent übermittelt wurde.
Auch Freiburg.
Auch in Freiburg ist wieder Thema heute am Schluss im Info die Aussetzung der Kindergartenrichtlinien. In einem Beitrag wollen wir die Reaktion der Träger und Trägerinnen der Kindergärten dazu hören. Soweit die Themen im Info heute. Am Anfang gibt es noch ein paar Kurzmeldungen. Am Ende, wie immer, die Veranstaltungshinweise. Freitage und vor allem Dienstage sind die gefährlichsten Tage für libanesische Flüchtlinge in der BRD. An diesen Tagen fliegt ab Frankfurt frühmittags eine Maschine nach Beirut. So auch heute. Um 4.30 Uhr umstellten heute Morgen 13 Bullen ein Flüchtlingswohnheim in Merzhausen. Innerhalb von 2 Stunden musste eine libanesische Familie ihre Sachen packen. Sie gehörte zu der Gruppe von geflüchteten Libanesinnen, die nach dem willkürlich festgelegten Stichtag des sogenannten Ausländergesetzes eingereist ist und somit in ständiger Abschiebegefahr lebte. Die Familie kommt aus dem israelisch besetzten Gebiet im Südlibanon aus Sadikin, 15 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt, einem Gebiet, welches ständig unter Bombardierungen steht. Das ist nur ein Beispiel für die derzeitige Situation von abgelehnten Flüchtlingen aus dem Libanon. Die Verwaltungsgerichte in der BRD behaupten, es gäbe sogenannte innerstaatliche Fluchtalternativen oder sichere Zonen. Legt man allerdings allein nur den Bericht von Amnesty International aus dem März, vom März 92 zugrunde, so ergibt sich zweifelsfrei, dass im Süden des Libanon ständig mit weiterer Konfrontation zu rechnen ist. Auch innerhalb des Landes ist ein Umsiedeln nicht einfach möglich. Zum Beispiel kann ein Schiit aus dem Südlibanon aus Gründen der politischen und religiösen Differenz sich nicht einfach eine Wohnung in Ostbeirut mieten oder dort sogar ein Haus kaufen, um sich vor Ort auf Dauer niederzulassen. Für ihn würde nur die Möglichkeit bestehen, sich im ökonomisch völlig desolaten Teil von Südbeirut anzusiedeln, wo er aufgrund dieser Lage keine dauerhafte Existenz finden könnte. als andere Alternative bliebe ihm noch, das Land ganz zu verlassen. Für Personen gar, die in der Vergangenheit oder Gegenwart Probleme mit den libanesischen Behörden oder den syrischen Sicherheitskräften hatten und haben, besteht eine inländische Fluchtalternative nicht, da diese beiden Kräfte mit Ausnahme der von Israel beanspruchten Sicherheitszone im Süden des Landes Zugang zum gesamten Territorium des Libanon haben. Den Entwurf zum Haushalt 93/94 der Stadt Freiburg haben wir letzte Woche im Info thematisiert. Bis Januar, so die Vermutung, werden die einzelnen von Kürzungen betroffenen Gruppen in die Öffentlichkeit gehen, um ihre Interessen und Forderungen nochmal klarzumachen. So auch heute der ständig geschundene und geschubste AAK. Der Arbeitskreis Alternative Kultur hat das soziokulturelle Zentrum vom Gemeinderat im Juni des Jahres zugesagt bekommen. Seine Vorstellungen darüber jedoch Realität werden, ist noch nicht sicher. Der Etat sieht für den AAK etwa 1,2 Millionen D-Mark vor für den Ausbau des Zentrums. Gleichzeitig soll die laufende Förderung verdoppelt werden. Doch wo, das bleibt die Frage. Angeschlossen an das E-Werk oder autonom auf dem Flugplatz oder sonst wo. Wichtig ist hierbei, für den AK ein eigenständiges Projekt zu sein, auch um in den sogenannten Genuss der Landesmittel von 0,6 Millionen zu kommen. Weitere Mittel will der AAK selbst auftreiben. Zitat AAK.
Der AAK stellt unmissverständlich klar, dass für ihn und seine Gruppen das Kulturzentrum in der Hubschrauberhalle verwirklicht werden muss. Nur dort ist das Konzept eines soziokulturellen Zentrums in einem Guss realisierbar. Auch der Kulturbürgermeister Thomas Landsberg vertritt inzwischen mit großem Einsatz die vom Gemeinderat am 16.06.1992 verabschiedeten Rahmenbedingungen eines soziokulturellen Zentrums, die ebenfalls die Zustimmung des AAKs finden. Die Hubschrauberhalle plus Nebenhalle ermöglichen ein Raumangebot, das einem künftigen soziokulturellen Zentrum gerecht wird und nicht nur Stückwerk bleibt. Endlich könnte an diesem Ort ein Zentrum mit vielen Aktivitäten entstehen.
Zitat AK Ende. Zur angedrohten Umschichtung von Geldern für kommende städtische Haushalte sieht der AK schon die Gefahr von Spaltungsversuchen der Stadt, Spaltungen der Alternativen. Aber da macht der AK nicht mit. Lieber scheint er in die Luft zu gehen. Mit Hubschraubern versteht sich.
Angriffe und Ermordungen von Seiten der Faschos sind in Italien keine Seltenheit. Gezielter Terror hatten in den 70ern Hunderte von Toten gefordert. Heute werden ähnlich wie in Deutschland Häuser von Ausländerinnen angegriffen, beschossen, angezündet. Linke Zentren, besetzte Häuser und linke Radios sind auch Ziele der faschistischen Gewalt. Letztes Wochenende wurde ein Spanier in Mailand von Faschos ermordet, erstochen. Er kam aus dem besetzten Zentrum des Leoncavallos heraus und wurde dort vom Faschus erwartet und ermordet. Die italienischen Genossinnen haben sofort eine Spontandemo mit zahlreichen Kundgebungen initiiert, sind auf die Straßen gegangen, haben Öffentlichkeit produziert, damit die Ermordung nicht, wie schon häufig, totgeschwiegen wird oder die ewigen Lügen eines Bandenkriegsopfers innerhalb von Drogenszenenzwisten verbreitet werden kann. Sie riefen zu jeder Art von Protesten und Widerstand gegen Rassismus und Faschismus auf.
Ihr hört das Infomagazin vom 24. November 1992.
Während der BRD-Innenminister Seiters den Abschiebestopp für kurdische Menschen aufheben will, erreichte die faschistische Gewalt an diesem Wochenende erneute Höhepunkte. In Mölln, Schleswig-Holstein, sind bei einem faschistischen Brandanschlag, wie berichtet, zwei türkische Frauen und ein Kind ermordet worden. Ein anderes Kind konnte sich nur durch einen Sprung aus dem Fenster retten und brach sich beide Beine. Freitagnacht wurde in Berlin Silvio Meyer, wie berichtet, durch einen gezielten faschistischen Angriff ermordet und zwei weitere Antifa schwerst verletzt. Wut und Trauer über diese Morde sind grenzenlos. Tatsache ist, dass die nicht freien Medien den Mord an Silvio genauso verschweigen wollten wie den brutalen Mord an einem 53-jährigen Mann in Wuppertal. Dieser Mann wurde zuerst als Judensau beschimpft, zusammengeschlagen, mit Schnaps übergossen und angezündet. Die Entwicklung Rassismus mit Ausländerinfeindlichkeit zu Antisemitismus hin zu organisiertem Faschismus in Deutschland wird immer klarer. Über diese Konzentration von faschistischen Anschlägen findet in den Medien entweder keine oder nur eine völlig verfälschte Berichterstattung statt. Durch gezielte Desinformation wird versucht, faschistische Übergriffe bzw. die Täter zu verharmlosen. Die Ermordung Silvios wurde im dpa-Nachrichtenüberblick lediglich unter Vermischtes erwähnt. Wären nicht am Sonntag zigtausende Menschen in Berlin auf die Straße gegangen, hätte es vielleicht bis heute keine Mitteilung über die Morde gegeben. Mit der Besetzung einer Lokalredaktion in Rüsselsheim, bei welcher durchgesetzt wurde, über das dortige Faxgerät eine richtige Darstellung der Ereignisse zu faxen, wurde Öffentlichkeit geschaffen. In diesem Land, in dem es mittlerweile Alltag geworden ist, dass Menschen anderer Hautfarbe und Nationalität, AntifaschistInnen, Frauen, Schwule und Lesben angegriffen werden, ist es gleichzeitig Realität, dass die Drahtzieher der Brandstifter öffentlich auftreten und ihre menschenverachtende Propaganda verbreiten können. Zum Beispiel am vergangenen Sonntag, den 23.11., hielt die NPD in Weinheim, Bergstraße, eine Veranstaltung in einem städtischen Raum ab. Dort sprach ihr Bundesvorsitzender Deckert. Er wurde von seinen 300 Leibwächtern, Bullen, bestens bewacht. Immer wieder zeigt sich jeden Tag aufs Neue, auf welcher Seite der Staat und seine Organe stehen. Wo Faschisten auftreten, werden sie geschützt. Wo ausländische Menschen und AntifaschistInnen umgebracht werden, werden die Taten verschwiegen oder verharmlost. Das antirassistische Antifa-Notruf-Infotelefon Frankfurt am Main schreibt dazu:
Wir, das antirassistische antifaschistische Notruf- und Infotelefon, mobilisieren seit über einem Jahr mit der Parole »Organisiert die antifaschistische Selbsthilfe«. Wir begrüßen damit jede Art von Protest und Widerstand gegen Rassismus und Faschismus. Jede Aktion und Initiative, angefangen von Mahnwachen, Betriebs- und Stadtteilgruppen bis zu militanten Aktionen gegen Faschisten. Wir solidarisieren uns hiermit, auch mit den Teilnehmerinnen, der spontanen Demonstration Sonntagabend in der Frankfurter Innenstadt anlässlich des Mordes von Silvio Meyer sowie mit allen heutigen Demonstrationen. Das Gejammere der Polizei über ihre beiden erheblich beschädigten Kleinbusse im Klapperfeld steht dabei in keinem Verhältnis zu ihrer alltäglichen rassistischen Praxis, den entwürdigenden Jagden und Kontrollen bei vornehmlich nicht deutsch aussehenden Menschen, der Vertreibung von Obdachlosen und Junkies aus der Taunusanlage und dem Hauptbahnhof. Es gibt auch in diesem Land noch Menschen, die den entwürdigenden, vereinzelten und rassistischen Alltagsterror nicht hinnehmen, sondern aktiv eingreifen werden.
Soweit also das antirassistische Antifa-Notruf- und Infotelefon in Frankfurt am Main. Heute, wie anfangs berichtet, war auch in Freiburg eine rassistische Aktion. Dazu haben wir jetzt einen Studiogast. Kannst du da was dazu erzählen?
Ja, ich möchte sagen, dass ich heute aus Wut und Trauer, aus Betroffenheit hierher zum Info gekommen bin. Ich unterrichte Deutsch an der Volkshochschule in Freiburg für Ausländerinnen und ein Schüler von mir ist heute nicht zum Kurs erschienen und ich habe heute Nachmittag erfahren, dass der türkische Schüler gewalttätig und brutal von 4 Skinheads zusammengeschlagen wurde und erheblich verletzt wurde. Es geschah um 9:10 an der Ecke Faulerstraße, Wilhelmstraße. Der türkische Schüler von mir konnte sich noch frei machen. Also die haben den mit Eisenstangen auf den eingeschlagen. Er ist dann die Wilhelmstraße hinuntergelaufen zur Blauen Brücke und in Stühlinger hinein und von den Skinheads verfolgt worden. Bisher hat sich bei der Polizei haben sich überhaupt keine Zeugen, niemand gemeldet, der das gesehen hätte. Also das kann gar nicht sein, dass es die ganzen Weg hinunter da zur Blauen Brücke, dass das kein Mensch mitgekriegt hat. Aber da ist anscheinend niemand bereit, darüber zu reden.
Ja, ist ja unglaublich eigentlich, dass sowas am helllichten Tag hier in Freiburg und eigentlich auch im Stadtzentrum passiert. Und wie das so möglich ist, dass überhaupt keine Zeuginnen vorhanden sind, das verstehe ich auch nicht. Also, aber du erzähltest auch vorhin, dass das eigentlich nicht eine Einzelaktion war, dass es schon häufiger bei euch sowas vorgekommen
also
sei.
Dass mich heute Nachmittag dann noch spontan eine Kollegin angerufen hat, die sich jetzt auch überlegt hat, was man machen kann. Da bei ihr ein Kursteilnehmer war, der damals in Waldkirch so schwer verletzt wurde, die Sache ist ja bekannt, also der dort im Feuerwehrhaus sehr schwer durch die Verbrennung sehr schwer verletzt wurde. Und dass die Kollegen an der Volkshochschule, einige Kollegen jetzt sagen, es geht so nicht weiter, wir müssen was machen. Wir unterrichten die Ausländerinnen und wenn jetzt so wie bei mir heute jemand nicht zum Kurs erscheint, kann man sich noch überlegen, sind die jetzt wirklich krank oder was ist da passiert? Man muss mit den Ausländerinnen, muss denen sagen, wo, dass sie sich treffen sollen, dass sie zusammen zum Kurs gehen, dass sie nicht mal mehr auf dem Weg zum Deutschkurs sicher sind. Und wir wollen uns also Freitagabend zusammensetzen und auch versuchen, etwas an die Presse zu bringen. Die Volkshochschule, ich habe auch heute Nachmittag noch einen Anruf bekommen, dass also auch die Leitung wohl oder die Fachbereichsleitung sich pro, also so eher so kulturelle oder pro Ausländer freundliche Aktionen in der Richtung überlegen, also Ausstellungen zu machen oder so kulturelle Aktivitäten in Gang zu bringen. Ja, das ist also das, was bisher, also heute jetzt in der Volkshochschule diskutiert wurde.
Ja, gut, dann wolltest du noch was sagen?
Ich habe nicht mit der Polizei gesprochen. Ich weiß das, was ich erfahren habe von der Verwandtschaft. Ich weiß, dass der türkische Schüler von mir sich nicht mehr traut, offensichtlich überhaupt zum Deutschkurs zu gehen oder diesen Weg zu gehen. Und ich finde, das alles gibt doch sehr zu denken. Und ich bin eigentlich auch hierher gekommen, weil ich denke, dass Mölln und die Geschichten, die eben in der letzten Zeit gelaufen sind, gar nicht, also es wird oft so getan, als ob die so weit weg sind von Freiburg, von Lokalpolitikern, die erst kürzlich wieder behauptet haben, dass es keine ernsthafteren Anschläge auf Wohnheime gegeben hätte. Und es wird also oft so, wirklich so getan hier in der Lokalpolitik, als wäre Freiburg frei von Gewaltaktionen gegen Ausländerinnen. Und ich finde, wir müssen wirklich Öffentlichkeit herstellen über jeden Angriff, der läuft. Und das ist deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen.
Ja, ich möchte am Ende jetzt nicht das zitieren, was ich ursprünglich vorgehabt habe aus dem Papier, im Antifa-Papier aus Freiburg, eine Nachbereitung zum 3. Oktober, wo aufgefordert wird, praktische Unterstützung und Solidarität zu zeigen. Ich will vielmehr aber drei Termine vielleicht nachreichen. Zum einen gibt es morgen früh, das ist Mittwochvormittag um 9 Uhr am Amtsgericht Freiburg, einen Prozess gegen einen älteren Fascho im Saal 5 ist das. Zum anderen gibt es heute Abend, Dienstagabend um 20 Uhr ein Treffen, gerade wegen Mölln und sicherlich auch wegen den Sachen in Freiburg, was da in Freiburg dazu passieren soll. Dienstag heute Abend um 20 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12. Und für alle, die vielleicht morgen in Lörrach sind, morgen Mittwoch, den 25. um 21 Uhr, also da ist es bereits dunkel, gibt es eine Spontandemo in Lörrach, beginnend am Marktplatz, Mittwoch, 25. um 21 Uhr in Lörrach.
Ihr hört das Infomagazin vom 24. November 1992.
In der kurdischen Stadt Schisre sollen zurzeit im großen Umfang zusätzliches Militär und Polizei stationiert werden. Die Menschen befürchten einen Angriff und ein Massaker wie im August auf die Nachbarstadt Schirnak. Der Kampf der türkischen Regierung beschränkt sich aber keineswegs auf das Militärische. Ungeachtet wachsender Proteste von internationalen Journalistenvereinigungen und Menschenrechtsorganisationen, die auch im Europaparlament ihren Niederschlag fanden, ereignen sich schon nahezu täglich weitere Morde an kurdischen Journalisten. Am 18. November gegen 18.30 Uhr wurde Hatip Kapçak, Korrespondent der Tageszeitung Hürriyet, in seinem Wohnort Matsidagi in der Provinz Mardin erschossen. Obwohl er für eine regierungsnahe Zeitung arbeitete, war er als pro-kurdisch bekannt. Er war nach dem Militärputsch von 1980 verhaftet und im Prozess gegen die kurdische Organisation KUK verurteilt worden. Von 83 bis 89 war er im Gefängnis. Im April 92 war er bereits einmal durch das Fenster in sein Haus geschossen worden. Seitdem wurde er ständig von Personen, die der Kontra-Guerilla zugerechnet werden, beobachtet und bedroht. Am Morgen des 20.11. um 7.45 Uhr Ortszeit wurde der 37-jährige Namik Taranci, Korrespondent der Zeitschrift Gercek für Diyarbakir, auf der Straße beim Verlassen seiner Wohnung erschossen. Von der Redaktion in Diyarbakir wird berichtet, vor einer Woche sei ein Mann in dem Büro erschienen, der die Mitglieder der Redaktion mit dem Tode bedroht habe und wissen wollte, wer die Artikel über die Hisbollah in den Ausgaben 31 und 32 geschrieben habe. Mitarbeiter der Redaktion hatten den Mann anschließend beobachtet und gesehen, dass er in das Polizeirevier von Diyarbakir ging. Namik Taranci habe mehrfach Morddrohungen erhalten, zuletzt telefonisch am Abend des 19.11.92. Nach Augenzeugenberichten soll der Mörder Namik Taranci von hinten angegriffen, an der Schulter festgehalten und dreimal in den Kopf geschossen haben. Auch Namik Taranci ist der 13. Journalist, der dieses Jahr von türkischen sogenannten Sicherheitskräften ermordet wurde. Er ist Korrespondent der Zeitschrift Özgür Gündem. Er war bereits im Februar von der Gendarmerie und im März von der Polizei in Mardin festgenommen worden. Beide Male wurde er gefoltert und mit dem Tode bedroht für den Fall, dass er nicht aufhören würde, für regierungsfeindliche Zeitungen zu schreiben. Kritische Zeitungen wie Özgür Gündem können seit 2 Wochen übrigens in Mardin, Nusaybin, Batman und Umgebung nicht mehr oder kaum noch verkauft werden, weil die Zeitungsverteiler und Inhaber von Läden und Kiosken massiv bedroht werden. Die Festnahme des RDL-Redakteurs Stefan zeigt, dass auch ausländische Journalisten bedroht sind. Die Organisation Medico International in Frankfurt unterstützt Nichtregierungsinitiativen auf verschiedenen Gebieten. Sie initiiert jetzt einen bundesweiten Protestaufstand im Rahmen der Kampagne für bedrohte Journalisten in der Türkei. Am Telefon ist jetzt, wenn es hoffentlich klappt, Helmut Oberdiek von Medico International. Kannst du uns sagen, was sind die Grundlagen dafür, dass die türkische Regierung derart massiv gegen pro-kurdische Journalistinnen ohne größeren internationalen Protest vorgehen kann?
Ja, guten Abend erstmal. Der Hintergrund der Morde an Journalisten ist einmal zu sehen im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen der türkischen Armee und der kurdischen Guerilla, der immer mehr zu einem totalen Krieg der türkischen Armee gegen die kurdische Bevölkerung gerät. Und in diesem Zusammenhang erleben wir auch eine ständig anwachsende Zahl von ungeklärten Morden durch sogenannte dunkle Kräfte, die auf der einen Seite einer Organisation Konterguerilla zugeordnet werden. Die ist beim Generalstab angesiedelt, bei dem Amt für besondere Kriegsführung. Auf der anderen Seite sind aber auch sehr viele dieser Morde einer Organisation, einer Kraft, besser gesagt, Hisbollah zuzuschreiben, die ursprünglich vom Iran stimuliert, nun aber auch gegen pro-kurdische Elemente kämpft und insbesondere versucht, PKK, also die Anhänger der kurdischen Arbeiterpartei, einzuschüchtern, zu bedrohen. Aber es ist eben auch zu mehr als 200 Morden in diesem Jahr gekommen, wobei, wie eben schon gesagt, mindestens 13 Journalisten getroffen haben. Und das ist natürlich eine besondere Zielscheibe, denn in der Presse, in der kritischen Presse, wird immer wieder auf diese Menschenrechtsverletzungen, wie man könnte sie außergerichtliche Hinrichtungen nennen, auf diese Menschenrechtsverletzungen hingewiesen. Und gerade Journalisten, die diese Problematik aufgreifen, waren immer in vorderster Front bei den Opfern dieser Angriffe.
Bedroht sind ja nicht nur, sagen wir mal, PKK-freundliche Journalisten und nicht nur kurdische Journalisten. Ist die türkische Regierung derartig in die Enge getrieben, dass sie auch gegen ausländische Journalisten derartig hart vorgeht? Oder wie schätzt du das ein?
Ja, also man hat in letzter Zeit wiederholt Berichte gehört von Delegationen, jetzt nicht unbedingt nur Journalisten, auch Politiker, die die Gegend bereist haben und versuchten, Recherchen anzustellen, also sich ein Bild über die Lage zu machen. Das waren auch Gewerkschafter, IG Medien und dergleichen dort unten. Und allen ist es nicht leicht gemacht worden, überhaupt mit Personen zu reden, überhaupt in bestimmte Gebiete hineinzukommen. Es gab kurzfristige Verhaftungen, auch von Menschenrechtsaktivisten, die aus dem Ausland angereist waren. Und in dem Zusammenhang kann ich mir auch gut denken, dass die türkische Regierung es nicht sehr gerne sieht, wenn Journalisten vor Ort recherchieren und vielleicht ihrer Meinung nach auch mit den falschen Leuten, sprich Oppositionellen, in Kontakt treten und eben nicht im Ausland dann die Meinung der türkischen Regierung wiedergeben. Mhm.
In welche Richtung soll denn jetzt die Aktion, die Kampagne von Medico International gehen und mit welchen Inhalten?
Ja, die Kampagne Initiative Schutz für Journalisten in Türkei Kurdistan wurde im September, Ende September, Anfang Oktober in die Welt gesetzt und damals hatten wir 10 Journalistenmorde in der Türkei zu beklagen, inzwischen schon 3 mehr. Wir waren etwas optimistisch, dass wir durch die Aktivierung von Kollegen im Ausland, insbesondere in der Bundesrepublik, vielleicht dafür sorgen könnten, dass die Regierung und regierungsnahe Todesschwadrone vielleicht von weiteren Morden oder von zu viel weiteren Morden Abstand nehmen könnten. Leider haben wir da bisher nicht sehr großen Erfolg gehabt. Wir sind momentan dabei, eine Delegation zusammenzustellen, die sich A, vor Ort ein Bild machen soll, direkte Kontakte knüpft, auch gerade mit besonders gefährdeten, bedrohten Journalisten, um dann langfristig eine Art von Partnerschaften aufzubauen und durch den ständig andauernden direkten Kontakt vielleicht doch eine Art Schutz zu gewähren. Das heißt, vielleicht die Gegenseite doch etwas abschrecken, indem sie wissen, dass auch jeder dieser Morde unbedingt gleich in die Weltöffentlichkeit gelangen wird. Ich weiß, es klingt alles etwas optimistisch, aber solche Dinge sind sicherlich notwendig, auch dass Ausländer in der Türkei sich für die Angelegenheiten, also für die Pressefreiheit in der Türkei einsetzen. All dieses muss gemacht werden, um überhaupt ein bisschen was zu erreichen. Dass wir vollen Erfolg haben werden, dass die Morde aufhören werden, davon gehen wir selber auch nicht aus.
Und inhaltlich ist es da deiner Meinung nach, vielleicht zum Schluss noch die Frage, nicht notwendig, um dagegen anzukommen, um den internationalen Konsens mehr als zu stören, ist es da nicht notwendig, die Politik der türkischen Regierung höchst deutlich zu brandmarken?
Das ist sicherlich notwendig und wir werden auch nicht nur jetzt bei Kontakten Journalist zu Journalist stehen bleiben. Es müssen alle möglichen Ebenen in Bewegung gesetzt werden, sowohl direkt Proteste bei der türkischen Regierung und auch zwar vehemente durch alle möglichen Organisationen, aber auch indirekt werden wir sicherlich versuchen, Politiker dafür zu gewinnen, dass sie auf die Bundesregierung wiederum Druck ausüben, um von dem Partner Deutschland auch mal deutlich zu hören, dass es so nicht geht. Ich meine, die Forderung von Medico, keine Waffenlieferung in die Türkei, bleibt ja nach wie vor bestehen, weil eben auch deutsche Waffen bei solchen Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden. Und da muss auch die Bundesregierung unter Druck gesetzt werden und sie muss mehr tun, sie muss ein deutliches Zeichen setzen, hoffentlich vielleicht auch noch mit anderen NATO-Partnern zusammen, die sich auch entschließen, keine Waffen mehr zu liefern, solange nicht klargestellt ist, dass sie eben nicht gegen die Bevölkerung dort eingesetzt wird.
Gut, ich danke dir für heute mal soweit. Bleibst du noch eine Sekunde dran? Ja. Nicht die Telefonnummer, sondern die Kontonummer von Medico International könnt ihr im Info erfahren, tagsüber. Das ist die 32324 in Freiburg, die Telefonnummer der Inforedaktion für den Erhalt der Kontonummer von Medico International.
Ihr hört das Infomagazin vom 24. November 1992.
Gestern hat Helga Dirker im Bagage im Vorderhaus ihr Modellprojekt zu dem Thema Arbeit mit Suchtkranken vorgestellt. Die Veranstaltung war außerordentlich schlecht besucht, obwohl laut Veranstaltungsleiter ausreichend darauf hingewiesen worden ist. Als Grund dafür kann eventuell angesehen werden, dass das spezielle Thema Kinder von sogenannten Suchtkranken noch wenig ins Interessenfeld einer breiten Öffentlichkeit gerückt ist oder im Gegenteil, dass sogenannte Suchtkrankheit mittlerweile zu einem Modethema geworden ist und somit einfach Übersättigungseffekte auslöst. Zur Kategorisierung der Betroffenen als sogenannte Suchtkranke kann sicherlich eine ganze Menge gesagt werden. Die gesamte psychologische und psychiatrische Kategorisation bzw. Stigmatisierung blenden soziale und politische Faktoren aus und tragen dazu bei, psychosoziales Elend in individuelle Störung umzuwandeln und zu verkaufen. Von daher ist allgemein diese Begrifflichkeitssprache in Frage zu stellen. Mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland sind von sogenannten Suchtkrankheiten betroffen. Im sozialen Umfeld dieser leben ca. 2 bis 3 Millionen Kinder. Bis jetzt stehen vor allem die Personen im Vordergrund, die Drogen konsumieren, wobei der soziale Kontext, in dem sie leben, bisher nur begrenzt Beachtung gefunden hat und dann auch nur aufgrund von Eigeninitiativen. Ich denke, das spiegelt auch die Tendenz wider, solche Phänomene als individualistisch abzustempeln. Angehörigen Selbsthilfegruppen, in denen vor allem Partnerinnen aus sozialer Isolation getreten sind, gibt es schon. Initiativen gleich welcher Art für Kinder dagegen kaum. So besteht das Angebot dieses Projektes auch für das Gebiet von Stuttgart bis nach Freiburg und erst seit 1991. Dabei ist eigentlich hinreichend klar, dass Kinder aus solchen Familiensituationen extrem belastende Erfahrungen machen. Ein hohes Maß an Unsicherheit und Instabilität ist sicherlich kennzeichnend für ihre Situation. Dazu kommen Erfahrungen massivster Aggressionen und sexuellen Missbrauchs. Die Kinder übernehmen häufig sogenannte Elternfunktionen, beziehungsweise sie funktionieren perfekt. Das familiäre Schweigegebot und die Scham, die Angst vor Diskriminierung und vor sozialer Isolation tragen dazu bei, dass Kinder bisher in Anführungsstrichen übersehen wurden. Helge Dirke hat nun ein Hilfsangebot für Kinder entwickelt. Kindergruppen für Kinder im Alter zwischen 1,5 und 15 Jahren. Mittlerweile gibt es verschiedene Gruppen. An der Finanzierung hat sich wesentlich die BFA und beteiligt neben Caritas-Verbänden. Bei der Inanspruchnahme des Angebots stehen bei Müttern und Vätern vor allem psychologische und juristische Barrieren im Vordergrund. Kinder in eine Gruppe zu bringen bedeutet, sich bewusst zu machen, dass Mensch auch seine Kinder mit hineingezogen hat. Juristische Barrieren ergeben sich aus der Angst, das Sorgerecht entzogen zu bekommen, beziehungsweise aus der Angst vor einer Heimeinweisung der Kinder bei eventuellen Rückfällen. Statt also Hilfen und Unterstützung für Kinder plus Eltern anzubieten, wird mit Wegnahme und Trennung gedroht. Wie am Anfang schon angedeutet wurde, wie schon so oft, werden soziale und politische Faktoren ausgeblendet aus der Diskussion. In keinster Weise wurde thematisiert, dass Sucht als Konsumverhalten ein allgemeines gesellschaftsimmanentes Phänomen ist, beziehungsweise was das Auftreten dieser Phänomene für die Gesellschaft eigentlich zu bedeuten hat. Die Antwort auf diese Art der Rückmeldung besteht bisher in der Repression und Kriminalisierung dieser Verhaltensform, beziehungsweise in der Wiederherstellung der gesellschaftlichen Funktionsfähigkeiten und Anpassung dieser Personen. Es gilt also nur, die Symptome zu beseitigen, da sie störend sind, ohne nach Ursachen zu fragen. Interessant wäre es, die gesellschaftliche Rolle solcher Beratungsstellen, die sich dazu auch noch psychosozial nennen, näher zu beleuchten. Dazu ist aber kein Raum heute. Dennoch denke ich, dass die gesellschaftlichen historisch gediehenen Bedingungen auch heute noch gelten, tagtäglich wirken, sodass die Entlastung solcher Kinder nicht bis zur großen Revolution aufgeschoben werden können. Deswegen möchte ich auf jeden Fall die Adresse und Telefonnummer weitergeben. Die psychosoziale Beratungsstelle befindet sich in der Kartäuserstraße 77 in Freiburg und ist telefonisch unter der Nummer 33388 zu erreichen, mit der Vorwahl 0761 für diejenigen, die von außerhalb anrufen.
Letzte Woche berichteten wir vom Widerstand von Erzieherinnen und Eltern gegen die beschlossene, geplante Aussetzung der Kindergartenrichtlinien der Landesregierung Baden-Württemberg. Ab 1. Januar 1993 sollen Kindergarten- und Kindertagesstättengruppen mit bis zu 30 und darüber hinaus Kindern möglich sein. Auf diese Weise soll in Baden-Württemberg Das von der Bundesregierung beschlossene Recht auf einen Kindergartenplatz ab 1996 möglichst kostenneutral über die Bühne gehen. Gestern war im Landtag in Stuttgart eine Anhörung der freien Träger. Wir befragten dazu und zu ihrer Position zu der Aussetzung der Kindergartenrichtlinien die freien Träger vor Ort hier in Freiburg. Als erstes von der Caritas, von der Bundescaritas, Herr Fuchs.
Also das heißt im Grunde genommen, das Kapazitätsproblem wird durch solche Maßnahmen gelöst und die Pädagogik bleibt auf der Strecke. Er wird zur Bewahranstalt, die Reformanstrengungen der vergangenen 20 bis 25 Jahren wären vergeben.
Schwieriger wird es da schon bei den konkreten Maßnahmen. Herr Frank, zuständig beim Erzbischöflichen Ordinariat für die katholischen Kindergärten in Freiburg, auf die Frage, ob das Ordinariat seinen Trägern eher empfehlen würde, die Trägerschaft zurückzugeben, als sich auf größere Gruppen einzulassen?
Also das kann man so in generell global schwer sagen. Ich meine, das ist letztlich eine Frage, ob mal ein Zustand ist, der nur vorübergehend ist. Wenn es nur darum geht, etwa einen personellen Engpass auf ein oder zwei Jahre, der sich dann wieder entspannt, zu überbrücken, dann kann man, und das konnte man ja bisher auch schon, die Gruppengröße geringfügig überschreiten. Wenn das aber ein Dauerzustand über längere Jahre ist, dann würden wir das eigentlich nicht hinnehmen.
Konkreter äußerte sich Herr Arnold vom Diakonischen Werk auf die Frage, was passiert, wenn die Gelder von Land und Bund ausbleiben.
Unter Umständen Einrichtungen schließen. Also bei uns ist das Ganze, ich sage es so ganz krass, die Einrichtungen müssen bezahlt werden, weil jede Erzieherin erwartet, dass sie tarifgerecht vergütet wird. Und das kostet halt seinen Preis. Und wenn dieser Preis nicht mehr bezahlt wird, dann können wir natürlich dieses Geld nicht auf den Tisch legen. Sie müssen heute sehen, ein Elternbeitrag sind bei einem Regelkindergarten, kostet der Beitrag zurzeit 94 Mark bei unseren Einrichtungen, auch die anderen Verbände. Aber effektiv kostet halt ein Platz über ja, fast 400 Mark, um die Größenordnung liegt das Ganze.
Das heißt also konkret, die Träger würden die Kindergärten eher schließen, als sich nicht mehr an die bisherigen Richtlinien zu halten?
Für uns aber die Richtlinien, ja, da müssen wir mal unterscheiden. So einfach kann man das nicht verkriegen. Weil die Kindergärten, die jetzt bestehen, die sind ja gebaut und die stehen und die Richtlinien betreffen ja im Wesentlichen auch Bauvorgaben, Platzgröße, Quadratmeter, Raum, der pro Kind zur Verfügung zu stellen ist. Und da haben wir, die Einrichtungen sind ja so gebaut und auch bei Neubau, das sagt unser Spitzenverband, sind diese Dinge einzuhalten. Und zum Zweiten gibt es Kindergartenrichtlinien der Stadt Freiburg, die auch die Gruppengröße und Raumgröße und so weiter regeln. Da kann auch keiner dran vorbeigehen. Und die Förderung der Kindergärten, das ist nochmal das zweite Kapitel. Also da müssen wir einfach unterscheiden zwischen Investitionen und zwischen den laufenden Betriebskosten. Mir ist ja nicht bekannt, dass die laufenden Betriebskostenförderung abgesenkt werden sollen.
Als letztes nun die Waldorf-Kindergärten. Auch von Ihnen war bisher wenig mehr als verbaler Protest zu vernehmen. Eine Erzieherin vom Waldorf-Kindergarten auf der Haid.
Schauen das bei Ihnen aus?
Also das ist bei uns ganz genauso, solange uns das ermöglicht wird. Also wie gesagt, wir sind einfach abhängig von dem, was wir von Stadt und Land bezahlt kriegen. Und wenn das so weiterhin so bleibt, wie das jetzt ist, dann werden bei uns die Gruppen nicht größer. Das ist ganz klar. Also es ist ein sehr großes Anliegen, dass es sich nichts verändert. Im Gegenteil, wir versuchen sehr stark in Richtung Integration zu gehen und versuchen die Gruppen zu verkleinern, dass das einfach möglich ist.
Aber können Sie sich denn dann überhaupt noch eine Arbeit mit größeren Gruppen vorstellen oder wie würde das dann ablaufen?
Das können wir uns so gut wie nicht vorstellen, nee. Also ich würde sagen, wir würden versuchen, alle Mittel in Bewegung zu setzen oder alle Wege auszuprobieren, dass das nicht notwendig sein wird, dass wir nicht in der Lage sein werden, Gruppen, also auf jeden Fall wird es nicht möglich sein, dass wir mit 30 oder 35 Kindern arbeiten. Das kann ich Ihnen schon sagen, das ist unmöglich und da wird wahrscheinlich auch keine Erzieherin mitmachen, weil das einfach nicht zu verantworten ist.
Dass sich an der Situation etwas ändert, wird aber wohl noch massiverer Protest als bisher nötig sein. Denn von der Landesregierung ist bereits signalisiert worden, dass von der Aussetzung der Kindergartenrichtlinien nicht zurückgegangen werden soll. We'll be right back.
Ja, und wenn wir am Anfang schon etwas später angefangen haben, heißt es noch lange nicht, dass wir heute überziehen. Wir streichen den letzten Beitrag zu Spanien. Leider heute kann vielleicht diese Woche noch gesendet werden. Vielleicht am Freitag. Soweit bloß kurz der Hinweis.
Morgen am Mittwoch, den 25. November, findet eine Veranstaltung der Südafrika-Gruppe statt. Die in Freiburg lebenden SüdafrikerInnen berichten über ihre Arbeit dort und hier. Dabei geht es um die Verfassungsgrundzüge der neuen Verfassung. Die Veranstaltung findet morgen, den 25. November um 20 Uhr bei Schröder in der Günterstallstraße 84 in Freiburg statt.
Ja, womit wir bei den Veranstaltungshinweisen wären, da möchte ich den vom Anfang vom Info nochmal wiederholen. Morgen ab 18 Uhr kein Info, in dem Sinne mittwochs gibt es ja kein Info, aber eine Sendung speziell, ich würde das jetzt mal so ausdrücken, ich kenne den offiziellen Titel nicht, zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen von 18 bis 19 Uhr und am Tag um 17 Uhr meines Wissens die Kundgebung in Freiburg.
Ja, und eine Veranstaltung heute Abend noch, ein Schmankerl für alle Filmfreunde, vor allem für alle Freunde von Filmen aus anderen Ländern, heute aus dem Iran, zwei Filme im kommunalen Kino. Kane je dost kojast, ob ich das richtig ausspreche, weiß ich leider nicht, auf Deutsch soll das heißen, wo ist das Haus meines Freundes? Ein Film von Abbas Kiarostami, der Regisseur ist selbst anwesend im kommunalen Kino und wird anschließend zur Diskussion zur Verfügung stehen. Dies um 19 Uhr heute im kommunalen Kino in der Urachstraße in Freiburg und um 21 Uhr noch ein weiterer Film von ihm, Zendegi Edame Darat, mit Vorbehalt die Aussprache, und Das Leben geht weiter. Zu den Filmen kurz, der erste Film, Ahmed, ein Schüler einer iranischen Schule, will seinen Freund das von ihm versehentlich eingestecktes Schulheft bringen. Er macht sich auf den beschwerlichen Weg zum Dorf seines Freundes und seine Bemühungen, das Haus seines Freundes zu finden, erweisen sich jedoch als aussichtslos. Der iranische Filmemacher Abbas Kiarostami, geboren 1940 in Teheran, gehört zu den wichtigsten Vertretern einer neuen Welle des iranischen Films. Neben der Tätigkeit als Filmregisseur arbeitet Kiarostami als Grafiker und Illustrator von Kinderbüchern. Sein Schaffen wurde bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes mit dem Roberto Rossellini-Preis ausgezeichnet. Heute Abend also um 19 Uhr und um 21 Uhr zwei Filme des iranischen Regisseurs, der auch anwesend sein wird.
Eine Struktur haben unsere Veranstaltungshinweise heute gerade nicht im Aufbau jedenfalls. Nichtsdestotrotz nochmal zurück zum Thema. Ich wiederhole nochmal die zwei Hinweise. Die Antifa Lörrach macht am Mittwoch, den 25. September, eine Spontandemo ab 21 Uhr, Treffpunkt Lörrach am Marktplatz. Und in Freiburg jetzt in knapp einer Stunde im Strandcafé in der Adlerstraße 12 ein Vorbereitungstreff wegen Aktionen zu Mölln und gewiss auch zu Freiburg. Dann habe ich vorhin einen Termin falsch angekündigt, das möchte ich hiermit korrigieren. Der Prozess gegen einen 55-Jährigen wegen versuchter Brandstiftung gegen ein Flüchtlingsheim, der Prozess findet nicht am Mittwoch, am Donnerstag, und zwar frühmorgens um 9 Uhr statt in Freiburg im Amtsgericht im Saal 5. Donnerstag ist der Prozess, also um 9 Uhr. Und Volksküche interessiert ja auch immer alle Leute. Die ist heute nicht in der Wonhalde und sonst auch nirgendwo. Und das war dann damit für heute das Info. Tschüss, das nächste gibt's am Donnerstag.
Ihr hört das Infomagazin vom 24. November 1992.
Tagesinfo.
Thank you. quiser saber, interessa. Por que é que eu gosto dele, interessa. É que ele é meu benzinho e me trata com carinho. Faz vontade pra mamãe, interessa. Se você quiser saber, por que é que eu gosto dele, interessa. É que ele é meu benzinho e me trata com carinho. Faz vontade pra mamãe, de manhã me dá um beijo. Quando sai pra trabalhar, adivinha o meu desejo. Traz docinhos pro jantar. Quem é que não desejava ter um maridinho assim? A sorte não é pra todas, talvez seja só pra mim. Interessa. Ai, se você quiser saber, interessa. Por que é que eu gosto dele, interessa. É que ele é meu benzinho e me trata com carinho. Faz vontade pra mamãe, de manhã me dá um beijo. Quando sai pra trabalhar, adivinha o meu desejo. Traz docinhos pro jantar. Quem é que não desejava ter um maridinho assim? A sorte não é pra todas, talvez seja só pra mim. Interessa? Ai, se você quiser saber, por que é que eu gosto dele, interessa. É que ele é meu benzinho e me trata com carinho. Faz vontade pra mamãe.
Meu. Interessa?
Alô? Alô? Hallo?
Scheiße, keiner da. Radio Dreieckland braucht Verstärkung. Werde Mitglied unter www.rdl.de.